Ich möchte zuerst eine Lesershow machen, das heißt, ich möchte euch was vorlesen und euch die Frage stellen, was haltet ihr von diesem Zeitungsartikel, den ich vor längerer Zeit, ein paar Jahren, aus der Zeitung ausgeschnitten habe, aus der Tageszeitung. Stand in der Rheinpfalz. Und zwar folgende Meldung. Obadja Josef, Rabbiner und geistlicher Mentor der einflussreichen Schas-Partei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Josefs Entscheid war in einer Predigt von ihm enthalten, die Samstagabend in Israel und der jüdischen Welt über Satellit verbreitet wurde. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatgebot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Das ist kein Schmäh, das ist total ernst, die meinen das total ernst. Hier haben wir einen orthodoxen jüdischen Leiter und Lehrer, der Regeln für die Gläubigen aufstellt. Lehrt die Tora, also die fünf Bücher Mose, das Gesetz Moses, irgendwas übers Nasebohren? Habt ihr schon irgendwas gelesen in eurer Bibel drüber? Nee, oder? Natürlich nicht. Was Gott in der Tora sagt, ist, du sollst den Sabbattag heiligen. Du sollst dir einen Tag absondern, reservieren für Gott, einen Ruhetag, in dem du nicht arbeitest. Und es ist nicht so, dass Gott den braucht, sondern du brauchst ihn. Es ist für dich. Jesus hat gesagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Das ist gut. Das ist Heil für dich. Theologen, Rabbis versuchen die Tora auf das praktische Leben anzuwenden. Also sie haben sich dann gefragt, was heißt es denn praktisch, den Sabbat zu heiligen? Oder was heißt es denn praktisch, nicht zu arbeiten am Sabbattag? Und dann haben sie so ihre Regeln und ihre Traditionen hinzugefügt. Okay, das bedeutet praktisch, du darfst nur so und so viele Schritte gehen am Sabbat. Und du darfst kein Feuer machen. Und du darfst dir nicht die Haare schneiden, wie wir gelesen haben. Und du darfst nicht heilen am Sabbat. Und ganz, ganz viele Regeln. Und ich gehe mal davon aus, dass es ursprünglich gut gemeint war. Das waren Menschen, Lehrer, die wollten Gott treu sein. Die wollten ihre Schäfchen beschützen. Vielleicht sogar ein bisschen weiteren Zaun, Begrenzung aufbauen, damit sie nur ja nicht Gottes heiliges Gebot gegen das verstoßen. Und mit der Zeit haben die ganze Bücher gefüllt mit diesen Regeln und immer mehr und immer mehr, und das geht bis heute weiter. Aber es sind menschliche Traditionen, menschliche Ideen, die zu Gottes Wort hinzugefügt werden. Und dann mit der Zeit wurden die so verbindlich erklärt wie die Tora selbst, Gottes Offenbarung selbst. Wir haben ein Wort dafür. Gesetzlichkeit. Und das gibt es auch in christlichen Kreisen, oder? Vorschriften über Haarlänge, Rocklänge, Musikstil und so weiter. Wenn du Gott gehorsam sein willst, wenn du Gott gefallen willst. Und am Ende wirst du zum Beispiel als Sünder abgestempelt, als unheilig hingestellt, weil du am falschen Tag in der Nase bohrst. Juden haben heute den Talmud, der ist erst ein paar hundert Jahre nach Christus entstanden oder gesammelt worden. Das ist eine Sammlung von solchen religiösen Regeln und Beispielen und Kommentare und Auslegungen über diese Regeln. Also Auslegungen und Kommentare zu den Auslegungen, über die Auslegung der Tora, also was Rabbi so und so und Rabbi so und so gesagt haben, über das, was Rabbi so und so gesagt hat, über das, was Rabbi so und so gesagt hat, über das, was der über die Tora, über das, was Gott offenbart hat, gesagt hat irgendwann. Und dieser Prozess, der hat schon in der Zeit vor Jesus begonnen und auch Jesus hatte mit so gesetzlichen Menschen zu kämpfen, wie wir heute sehen werden. Und das heutige Tora-Judentum steht eigentlich im Prinzip auf den Schultern dieser Gruppen, die wir heute sehen werden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, wie der Name schon sagt, waren Gelehrte in der Schrift. Also erstmal in der Tora, waren jüdische Theologen, aber zweitens auch Gelehrte in der Schrift halt einfach. Es war damals nicht selbstverständlich, dass jeder Jude schreiben konnte oder dass jeder Jude auch Hebräisch lesen konnte. Aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft haben die Juden die aramäische Sprache mitgenommen. Und 70 Jahre sind eine lange Zeit, ist eine ganze Generation, wenn er darüber nachdenkt. Damals mehr als eine Generation. Und ich kenne persönlich Deutsche, die nach Amerika ausgewandert sind als Kinder und dann nach 30, 40 Jahren wieder hier zurückkommen oder auf Besuch kommen und nur mal sehr amerikanisch Deutsch sprechen. Und gebrochen, die gar nicht mehr alles verstehen. Und hier haben wir eine 70-jährige Periode, wo sie aus ihrer Sprachenwelt auch versetzt wurden. Und dann in der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, wie ihr wisst, hat Alexander der Große die Welt erobert und die Welt hellenisiert, das heißt seine griechische Kultur exportiert, auch die griechische Sprache exportiert. Die griechische Sprache wurde zur Weltsprache, wie Englisch heute vielleicht oder Französisch vor ein paar hundert Jahren, zumindest sag mal an den Höfen unter den gebildeten Leuten wurde Griechisch gesprochen und Amtssprache und so weiter. Und in der Zeit danach, in der Zeit der Makkabäer, hat sich diese Institution der hebräischen Schriftgelehrten herausgebildet. Diese Schriftgelehrten waren Theologen, könnte man heute sagen, vielleicht auch sowas wie Notare in der Synagoge, Lehrer, Professoren. Das war ein Job, ein Schriftgelehrter zu sein. Und diese schriftgelehrten Rabbis, die haben die Tora und ältere Regeln, die andere Rabbis vor ihnen aufgestellt haben, ausgelegt. Und dann, wenn neue Fragen aufgetaucht sind, zum Beispiel über Nasebohren oder so am Sabbat, wie ist das, wie ist das koscher, ist das nicht, dann haben sie versucht, Gottes Gesetz auf diese konkrete Frage anzuwenden und haben wieder neue Regeln aufgestellt. Die Pharisäer waren eine Gruppe, eine religiöse Gruppe, eine Sekte, eine Strömung, könnten wir vielleicht sagen, innerhalb des Judentums. Pharisäer, das Wort bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Das war eine Gruppe von Menschen, die wollten sich absondern von allem, was gesetzlos ist, alles, was gottlos ist. Eine Gruppe, die ihr ganzes Leben hingegeben hat, Gottes Gesetz, die Tora und all diese vielen, vielen Auslegungen und Regeln, die die Schriftgelehrten gelehrt haben über die Jahrhunderte, all das bis ins kleinste Detail ganz genau zu halten. Das waren die Pharisäer. Das waren die Hardcore-Juden, könnten wir sagen. Die haben es ganz besonders ernst genommen. Das waren die Superheiligen. Politisch gesehen waren sie Traditionalisten. Und die waren sehr angesehen, die waren sehr bewundert von der Bevölkerung. hatten nicht so den negativen Beigeschmack, wie die Pharisäer oder das Wort Pharisäer heute hat. Wenn du heute sagst, du bist ein Pharisäer, dann sagt man, du bist ein Heuchler. Das ist das Synonym für uns. Und da gab es Überschneidungen. Viele Schriftgelehrte waren auch Pharisäer und umgekehrt. Nun darf man ja nie eine ganze Gruppe irgendwie in eine Schublade stecken, generalisieren. Die Evangelikalen oder die Charismatiker, die Katholiken, die Pharisäer, die Christen. Ihr wisst, da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Es gibt Christen, die es ernster meinen und weniger ernst nehmen. Und so gab es sicher auch ganz ernsthafte, integere Pharisäer. Ich denke, der Saul von Tarsus war wahrscheinlich so einer, der spätere Paulus. Aber es gab auch Pharisäer, die das gute Image genossen haben. Hey, wow, ich bin der heilige Mann. Und die sind mit der Zeit überheblich geworden und selbstgerecht und arrogant. Haben so ein bisschen auf die anderen Juden herabgesehen, die keine Pharisäer waren. Soll es auch unter Christen geben, habe ich gehört. Nicht bei uns natürlich, gell, aber in anderen Gemeinden, die so ein bisschen auf andere Gruppierungen oder andere Strömungen herabsehen. Und die dann nicht wirklich mit dem Herzen dabei waren. Denen dann die Regeln eigentlich, diese ganzen vielen, vielen Regeln eigentlich zu schwer waren. Und die keinen Bock hatten, wirklich zu halten, aber die äußerlich so den Schein beibehalten wollten, weil dieses Ansehen und der Status, der war ihnen schon wichtig. Es war so eine Entwicklung innerhalb dieser Pharisäergruppe. Und mit diesen lag der Jesus im Clinch. Die haben der Heuchelei ihren Namen geliehen. Seht hier im Vers 1, Matthäus 15. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus. Jesus war in Galiläa zu dem Zeitpunkt, im Norden Israels, See Genezareth, diese Gegend. Warum aus Jerusalem? Bis zu dem Zeitpunkt war Jesu Dienst vor allem in Galiläa. Aber wir haben gelesen, sein Ruf ging nach ganz Israel und darüber hinaus. Leute haben berichtet von all diesen Wundern und Zeichen, von denen wir in den letzten Wochen gelesen haben. Vielleicht auch von seinem Anspruch, Sünden vergeben zu können. Auch von seiner Missachtung von Sabbatgeboten, Regeln. Also warum kommen da Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem? Wahrscheinlich war das eine offizielle Delegation aus Jerusalem. Wahrscheinlich geschickt von dem obersten Rat der Juden. Das war das Leitungsgremium der Juden. Also eine offizielle Delegation, um diesen Rabbi vom Lande da oben in Galiläa mal abzuchecken, mal zu prüfen, seinen Dienst zu beurteilen. Und sie haben Jesus beobachtet und sie haben dein Fehlverhalten entdeckt. Vers 2. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Unsere Tradition. Unsere heiligen Vorschriften. Und es war natürlich auch ein Vorwurf an Jesus selbst. Nicht nur an die Jünger. Jesus, warum lässt du das so? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Ja genau, das ist nicht in Ordnung. Da würden alle deutschen Mütter zustimmen, das ist nicht in Ordnung, mit ungewaschenen Händen zu essen, oder? Hände waschen, müssen alle Kinder. haben meine Kinder im Kindergarten gesungen. Ist doch klar, oder? Natürlich müssen wir uns die Hände waschen vom Essen. Sonst ist es voll eklig und können sich Krankheiten weiter verbreiten. Also wenn du nicht krank werden willst, guter Tipp, wasch dir die Hände vom Essen. Aber darum ging es nicht. Es ging nicht um Hygiene. Hier bei dem, was die Pharisäer hier ansprechen, da ging es um kultische Reinheit, um rituelle Waschungen. Die fanden sie nötig, um koscher zu bleiben vor Gott oder für den Gottesdienst. Also es wäre so, wie wenn wir unseren Kindern nicht nur sagen würden, geh, wasch dir die Hände vorm Essen, sonst ist es unappetitlich, das ist gesund, wenn du das tust. Sondern wenn wir unseren Kindern sagen würden, wenn du dir nicht die Hände wäschst, dann machst du dich schuldig vor Gott. Und da ist ein Riesenunterschied, oder? In Jerusalem, bei der Klagemauer, auf diesem Platz vor der Klagemauer, gibt es Wasserstellen, also Wasserhähne. Und da könnt ihr das beobachten, dass Juden diese rituellen Waschungen vollziehen, bevor sie zum Gebet gehen. Und das war bis ins Detail geregelt, wie viel Wasser du verwenden musstest und musst die Hände erstmal hier zusammen und das Wasser musste von oben nach unten rinnen, so bis über hier das Gelenk, das Handgelenk und dann haben sie die Hände umgedreht und dann musste das nach unten rinnen und nach unten abtropfen lassen über die Fingerspitzen. Also es war genau vorgeschrieben, wie diese Waschung passieren musste. Und ein Rabbi hat mal gesagt, wer im Land Israel lebt und sein Essen mit gewaschenen Händen isst und Hebräisch spricht und morgens und abends Gebete rezitiert, der kann sicher sein, dass er ewiges Leben hat. Also Hände waschen in dieser bestimmten Art und Weise vor dem Essen. Das haben sie eingeführt als Teil dieser Werksgerechtigkeit, diesem Standard für Heiligkeit. Und als Weg, um in den Himmel zu kommen, um Gott nahe zu sein, um sich das zu verdienen. Obwohl Gottes Wort nichts darüber sagt. Ja, die Priester hatten auch solche Waschungen, bevor sie ins Heiligtum hineingingen. Und ihr wisst, wenn jemand eine Leiche berührt hatte im Alten Testament, dann hatte er auch die Vorschrift, sich zu waschen. Darüber wurde was gesagt, aber nicht beim Essen, Hände waschen. Das war eine rein menschliche Tradition. Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bringt so ein paar Probleme mit sich. Ich rede jetzt mal von christlicher Gesetzlichkeit. Erstens, Gesetzlichkeit kann Menschen von Jesus abhalten. Menschen, die sagen, oh, aber das ist mal so zu krass, so als Amish zu leben. Oh, ich glaube, ich kann Jesus nicht nachfolgen. Zweitens, Gesetzlichkeit lädt den Menschen Lasten auf. Auch angebliche Schuld, die sie auf sich geladen haben, wenn sie das und das nicht getan haben von mir aus, weil der Rock zu lang ist oder du die falsche Musik hörst oder sonst irgendwas. Mit allen Konsequenzen, was es bringt. Selbstanklage, Verdammnis, dass Menschen sich nicht würdig fühlen, zu Gott zu kommen. Und im allerschlimmsten Fall treibt es Menschen von Jesus weg. Weil sie sich nicht genug fühlen, weil sie sich nicht würdig fühlen, weil sie es irgendwie nicht hinkriegen, deine dummen kleinen Regeln alle zu halten. Und dann drittens wiegt die Gesetzlichkeit Menschen in falscher Sicherheit. So wie dieser eine Rabbi gesagt hat, gibt es auch in christlichen Kreisen. Nee, wenn du getauft bist und wenn du brav zur Beichte gehst und in den Gottesdienst gehst, und vielleicht noch, wenn du ein Kopftuch aufhast als Frau und keine Hosen trägst und nicht tanzt und rauchst und trinkst, hey, dann ist alles okay zwischen dir und Gott. Wirklich? Und du vertraust auf Äußerlichkeiten, auf menschliche Traditionen, statt auf Jesus allein und was er für dich getan hat. Und dann viertens, und das sehen wir auch bei den Pharisäern, Gesetzlichkeit macht oft hochmütig. Hey, ich bin der wahre geistliche Superchrist, weil mein Bart ist jetzt gerade ein bisschen länger als dein Bart. Und ich bin nicht so wie dieser, Jesus hat ein Gleichnis erzählt von dem Pharisäer, gell, der gesagt hat, oh, Gott danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da. Oder wie dieser tanzende, hosentragende, rockende, möchte gern Christ oder Christin für die Männer, ist ja okay, die Hosen zu tragen. Gell? Ich glaube in allen Kreisen. Weiß nicht, Markus, kurze Hose, das ist schon wieder fraglich, gell? Ob das überall durchgehen würde. Aber Gesetzlichkeit ist geistlich wirklich gefährlich. Leute, echte Geistlichkeit schaut von dir weg auf Jesus. Echte Geistlichkeit liebt Jesus, ist motiviert von der Liebe zu Jesus. Ich komme freimütig zu Gott auf der Grundlage von dem, was Jesus für mich getan hat. Nicht wegen dem, was ich getan habe und ich tue oder nicht tue, sondern von dem, was Jesus schon für mich getan hat. Am Kreuz und durch seine Auferstehung und sein perfektes Leben für mich. Und ich bete ihn an, weil er es wert ist, weil er so wunderbar ist, weil ich ihn liebe, weil ich ihm so dankbar bin. Nicht, weil ich muss oder aus Tradition oder um gesehen zu werden von meinen lieben Mitgeschwistern. Und ich lese in der Bibel nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Und weil ich ihn kennenlernen will, besser kennenlernen will, weil ich ihn liebe. Nicht, um irgendwelche Punkte bei Gott zu verdienen. Und ich erzähle anderen von Jesus und was er für mich getan hat, weil ich begeistert bin von ihm. Und ich will, dass noch mehr Leute ihn kennenlernen und mehr ihn gemeinsam mit mir anbeten, weil... Oh, das ist sein Herz, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Nicht um irgendwelche Punkte zu sammeln im Himmel, mir irgendwas zu verdienen, so wie die Zeugen Jehovas vielleicht, die Dienst ableisten müssen und dann wird eingetragen, wer wie viele Stunden und... Und ich diene anderen hoffentlich aus seiner Liebe, aus seiner Barmherzigkeit, weil er mein Herz berührt, weil er mich führt, nicht aus Pflicht, um irgendwelche Punkte zu sammeln vor Gott oder vor der Gemeinde. Wahre Geistlichkeit schaut von dir weg auf Jesus. Gesetzlichkeit, falsche Geistlichkeit schaut auf dich, auf dein Ansehen, auf dein Aussehen, auf deinen Ruf. Deine Leistung, Gesetzlichkeit ist eigennützig. Und du benutzt dann andere für dich. Und das ist total abstoßend eigentlich, ne? Wenn jemand zum Beispiel herzlos evangelisiert. Und dem ist eigentlich völlig egal, ob du verloren bist oder gerettet bist, ob du in die Hölle gehst oder in den Himmel gehst. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist für mich. Weil ich will mir was von Gott verdienen. Dadurch, dass ich rausgehe und evangelisiere. Oder ich helfe anderen für mich, so als Pflichterfüllung. Hier ist ein Almosen, weil das schreibt meine Religion mir vor. Damit kann ich mich in den Himmel verdienen. Und das sieht gar nicht den Menschen. Und die Menschen spüren das natürlich. Hey, dem liegt ja gar nichts an mir. Ich bin ja ihm ja eigentlich egal, der ist total lieblos. Der gebraucht mich nur für sich, um sich irgendwas zu verdienen, um sich selbst zu erlösen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gespürt an der einen oder anderen Stelle und das ist nicht schön. Und es ist weniger als wertlos vor Gott. Das bringt dir überhaupt nichts bei Gott, wenn du aus Gesetzlichkeit irgendwas tust. Total falsche Motivation. Also Jesus, warum übertreten deine Jünger unsere Tradition? Jesus antwortet mit der Gegenfrage, Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Hey, das ist ein viel schlimmeres Vergehen. Und er gibt ihnen ein konkretes Beispiel. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Stand in den 10 Geboten, im moralischen Grundgesetz. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Steht in 2. Mose 21. Und fluchen in dem Sinn von schlecht reden oder schmähen. Also Gott möchte, dass Eltern geachtet werden. Ehre den Vater und die Mutter. Und in Sprüchen 23, Vers 22 haben wir ein konkretes Beispiel, was das heißen kann. Da heißt es, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Also auf den Vater hören, den Vater respektieren und die Versorgung der Mutter, die Versorgung der Eltern im Alter. Und zweimal sagt Jesus, Gott hat gesagt. Ist euch das aufgefallen hier? Das sind direkte Zitate aus der Tora, aus dem Gesetz Gottes. Und das stellt er ihren Traditionen gegenüber. Gott hat gesagt, Vers 5, ihr aber sagt. Spürt ihr das, wie scharf hier Jesus, menschliche Tradition, die im Gegensatz zu Gottes Wort ist, hier sich vorknöpft? Gott hat gesagt, ihr aber sagt. Wie könnt ihr? Das ist total vermessen, was für eine Anmaßung. Ihr stellt euch über Gott und sein Wort. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Vater und Mutter ehren, in dem Beispiel sehr praktisch. Es meint hier die Versorgung der Eltern im Alter, wenn sie sich selbst nicht mehr versorgen können. Es gab damals keine Rente, es gab damals keinen Sozialstaat, kein Hartz IV oder irgend sowas, keine Rentenversicherung. Die Rentenversicherung, die materielle Absicherung der Eltern waren ihre Kinder, waren die Familie. Die Bibel lehrt uns, Gott lehrt uns in der Bibel, erstmal ist jeder für sich selbst verantwortlich, für sich selbst zu sorgen, wenn er kann. Gibt es dieses schöne Wort, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist Gottes Wort an die, die keinen Bock haben zu arbeiten, die faul sind. Vielleicht denken euch, ich spiele mal Sozialschmarotzer für eine Zeit. Einfach, weil ich keinen Bock habe. Die arbeitsfähig sind, die auch einen Job bekommen würden, wenn sie sich bewerben würden. Es geht ja nicht um Leute, die sich bemühen und keinen Job bekommen. Es geht um faule Leute. Leute, die für sich selbst sorgen könnten, aber die nicht willig sind, die keinen Bock haben. Also erstens bist du für dich selbst verantwortlich, für dich zu sorgen. Zweitens, wenn du nicht fähig bist, für dich zu sorgen, weil du noch zu jung bist oder krank bist oder keinen Job finden kannst oder weil du schon zu alt bist, dann ist es die Verantwortung der Familie. Familie steht eigentlich nicht, sondern Haus. Das war noch größer als die kleine Kernfamilie, die wir heute kennen. Also deine Verwandten, deine Kinder, Brüder, Schwestern, Neffen, Nichten vielleicht, sogar, aber auch die Diener, alle, die halt in deinem Haus gewohnt haben, die dir am nächsten sind. Und erst dann, wenn du kein Haus, wenn du keine Familie hast, dann war die Gemeinde im Neuen Testament beziehungsweise die Volksgemeinschaft im Alten Testament zuständig. Also Vater und Mutter ehren hat ganz konkret bedeutet, sie zu versorgen, sich um sie zu kümmern, wenn sie alt sind. Spricht hier vor allem zu erwachsenen Kindern. Wie ist es mit dir? Ehrst du deine Eltern? Vielleicht steht heute dieses Materielle nicht mehr so sehr im Vordergrund, die materielle Versorgung, obwohl es auch das noch gibt. Leute, die nicht von der Rente wirklich leben können. Aber dafür gibt es heute sehr viele Menschen, alte Menschen, die einsam sind. Wie gut versorgt sind deine Eltern mit Liebe, emotional, mit Wertschätzung? Vielleicht kann eine praktische Anwendung für dich heute sein, dass du einen Anruf machst. Einfach mal da sein für deine Eltern. 1. Timotheus 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Laut dem Statistischen Bundesamt kostet ein Kind bis zur Volljährigkeit, jetzt nur die Konsumausgaben gerechnet, durchschnittlich, da gibt es ganz sicher große Schwankungen, aber statistisch gesehen durchschnittlich 130.000 Euro. Da sind noch keine Versicherung drinnen und Kosten für eine größere Wohnung, die man braucht mit Kindern, ein größeres Auto, Energiekosten, reduzierte Arbeitszeit, reduzierte Karriere und so weiter. Der Punkt ist, deine Eltern haben viel in dich investiert. Viel Geld, aber auch viel Zeit, viel Liebe, viel praktischen Dienst, haben deine Windeln gewechselt, sind mit dir zum Arzt gefahren und haben gewartet, als du krank warst und so weiter und so fort. Und wenn sie alt sind, hast du jetzt die Gelegenheit, Empfangenes den Eltern zu vergelten. Das ist eigentlich nur recht und billig, oder? Und Paulus sagt, es ist angenehm vor Gott. Also Gott will sowieso, dass wir Geber sind, dass wir freigebige Menschen sind, wie er freigebig ist. Das gefällt ihm. Und dann schreibt er weiter, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ganz schön krasse Aussage, gell? Aber soweit der biblische Befund aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Ganz klar eigentlich. Nun haben die Schriftgelehrten eine Tradition entwickelt, die Menschen zumindest gebraucht haben, um Gottes Auftrag zu umgehen. Und ich weiß nicht, ob sie das absichtlich getan haben, ob irgendwo ein Rabbi mal seine Eltern nicht gemocht hat und deswegen das so aufgestellt hat, glaube ich eigentlich eher nicht. Vielleicht einfach aus der Sicht, dass Gott wichtiger und höher ist als alles andere, was ja stimmt. Vielleicht war es wieder erstmal gut gemeint, aber trotzdem eine Fehlentwicklung. Vielleicht war es erstmal ein Schutz vor habgierigen Eltern. Kann ja auch umgekehrt sein. Zumindest wurde es missbraucht. Und ihre Tradition war, wenn du deine Ersparnisse oder deinen Besitz, deine Herde von mir aus Gott weißt, das hat dann praktisch bedeutet, dass du es in den Tempel bringst oder dem Tempel versprichst oder den Priestern oder den Leitern. Und Klammerbemerkung, wie oft machen sich korrupte Leiter selbst zu den Nutznießern von ihren eigenen Regeln. Denk an das Wohlstandsevangelium. Wenn du meinem Dienst gibst, dann wird Gott dir zehnfach zurückgeben. Wie viele Spendenaufrufe von Predigern werden aus selbstsüchtigen Motiven gemacht, nicht aus Reich Gottes Perspektive, Klammer zu. Auf jeden Fall, wenn du deinen Besitz dem Herrn weist oder dem Tempel weist, dann steht er nimmer für deine Eltern zur Verfügung. Also deine Herde, dein Acker, was immer es war, der war abgesondert jetzt für Gott. Also dort ist Krach mit deinen Eltern oder vielleicht waren sie allzu nett zu dir und du magst sie nicht so besonders. Also hast du sie praktisch so umgekehrt enterbt. Du hast deinen Acker, dein Haus, deine Herde als Opfer für Gott erklärt. Das heißt, du hast es ihm jetzt geweiht und dann irgendwann später hat er es wirklich bekommen. Du hast es noch weiter genutzt. Aber wenn dann deine Eltern gekommen sind und gesagt haben, hey, mein Kind, wir haben Hunger, kannst du nicht ein Zicklein von deiner Herde für uns springen lassen oder einen Acker verkaufen, damit du uns versorgen kannst, da konnten die Leute sagen, hey, nee, sorry, geht nicht, weil das ist Gott geweiht. Also du konntest Gott ungehorsam sein und dich nebenbei auch noch super religiös und super geistlich präsentieren. Hey, ich habe das ja Gott geweiht. Hey, ich habe einen Fisch am Auto und das christliche T-Shirt an, habe das ganze christliche Zeug und behandle meine Eltern furchtbar dabei. Ich habe es ja Gott geweiht. Aber hat Jesus nicht gesagt, wir müssen Gott mehr lieben als Vater und Mutter und Brüder und Schwestern und uns selbst und unseren Besitz? Ja, natürlich hat Gott es gesagt, hat Jesus es gesagt, wenn du es aus dem Kontext der Bibel reißen willst. Kann alles mit der Bibel belegen oder nicht belegen. Aber es ist nur eine wunderschöne Ausrede hier. Jesus sagt, ihr habt das Gebot Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. Ihr stellt eure Ideen, ihr stellt eure menschlichen Traditionen über Gottes Wort. Nicht, dass alle Traditionen immer unbedingt schlecht sind, aber das ist falsch, wenn es im Gegensatz zu Gottes Wort ist und wenn man es über Gottes Wort stellt, wenn Menschen sich über Gott und sein Wort erheben. Und es ist nicht Gottes Wort, Gottes Herz, andere zu berauben oder andere zu misshandeln oder unbarmherzig zu sein. Das ist ganz sicher nicht Gottes Herz. Gott ist ein Versorger der Waisen und der Witwen, das sehen wir schon im Alten Testament. Und wir sehen Jesus, der hat noch am Kreuz seine Mutter versorgt und hat an sie gedacht und nicht an sich selbst. Und das Wort Gottes, die ultimative Offenbarung Gottes ist Jesus. Hebräer 1. Gott hat zu uns geredet im Sohn. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also was würde Jesus tun? Was würde Jesus ehren? Was wäre Jesu Herz für diese Situation jetzt gerade hier? Und dann können wir uns auch fragen, was ist meine Motivation? Warum tue ich, was ich tue? Du kannst Gottes Wort von oder Jesu Wort von Gott mehr lieben als deine Familie vielleicht auf die Herrenhuter Missionare im 18. Jahrhundert anwenden, die sich freiwillig in die Sklaverei verkauft haben, um die Sklaven dort auf den Sklavenschiffen für Jesus zu erreichen und die Perspektive hatten, dass sie wahrscheinlich nie wieder zurückkommen werden und die sich da verabschiedet haben von ihren Eltern. Oder vielleicht auf Jesus selbst, der, weil er seinem Vater gehorsam war und ans Kreuz ging, seine Mutter nicht mehr eigenhändig versorgen konnte. Aber er hat Johannes aufgetragen, sich um sie zu kümmern. So hat er für sie gesorgt. Aber du kannst dieses Wort nicht anwenden auf einen verbitterten Sohn oder eine verbitterte Tochter, die sich von ihrer Verantwortung für die Eltern lossagen will, die nichts mehr mit den Eltern zu tun haben will. Das wäre Missbrauch. Der Kontext ist alles, wenn wir die Bibel anwenden wollen. Wie gesagt, du kannst fast alles mit irgendwelchen Bibelzitaten belegen, wenn du es nur willst. Aber wir müssen die Bibel biblisch lesen, wir müssen sie biblisch anwenden. Und Jesus ist das Zentrum der Bibel, sein Herz. Was würde Jesus tun? Das ist eine gute Frage. Und was ist dein Motiv? Ist es wirklich die Liebe zu Jesus oder ist es Selbstsucht oder ein hartes Herz, Habsucht, diese Dinge? Und daran müssen wir unsere Traditionen prüfen und unser Herz prüfen. Der Kontrast, den wir hier sehen, ist Gottes oder euer? Worum geht's dir? Gott oder dich? Hast du irgendwelche religiösen Ausreden in deinem Leben, warum du Gottes Willen nicht tun musst? Vielleicht sogar Gott selbst als Ausrede oder die Bibel herhalten musst, um dein Ding, dein egoistisches Ding zu rechtfertigen. Weib, ordne dich unter, denn so steht's in der Bibel, hier Epheserbrief. Ja, okay, warum sagst du das denn gerade? Weil du Gott groß machen willst oder weil du deinen Eigenwillen durchdrücken willst? Ah, Süße, der Herr hat mir gesagt, dass ich dich heiraten soll. Ich habe eine alte Freundin, die wurde so eingebraten von einem Typen, den sie eigentlich kaum kannte und auch nicht wirklich mochte. Und so das Pflichtgefühl, weil sie Gottes Willen tun wollte und die jetzt todunglücklich ist in ihrer Ehe und Depressionen hat. Hey, das ist total manipulativ, das ist total falsch. Du kannst einen Missionseinsatz machen als Ausrede für einen Urlaub, den du eigentlich wirklich machen willst. Ich bin so verletzt, ich kann nicht vergeben. Wenn immer Leute sagen, ich kann nicht, heißt es im Normalfall, ich will nicht. Manche Leute gehen sogar so weit, dass sie sagen, hey, nee, ich kann nicht vergeben, weil ich will kein Heuchler sein. Habe ich auch schon gehört. Hey, wirklich dich zu entscheiden, Gottes Willen zu tun, ist nie heuchlerisch. Und Liebe ist eine Entscheidung. Vergebung ist eine Entscheidung. Gegen deine Gefühle. Meistens eigentlich, ne? Du kannst Treue am Arbeitsplatz oder deinen Dienst für Jesus irgendwie als Rechtfertigung gebrauchen, um vor deinen Eheproblemen wegzulaufen oder um dein Workaholic-Dasein irgendwie zu rechtfertigen. Oder wir hatten vor langer Zeit mal einen Praktikanten, der hat sich interessanterweise immer gerade dann berufen, gefühlt stille Zeit zu machen, wenn Arbeit anstand. Und wir könnten wahrscheinlich unendlich weiterdenken. Ich will ein guter Verwalter sein als Ausrede, um nicht geben zu müssen, nichts hergeben zu müssen. In Matthäus 8 gebraucht einer seine Verantwortung den Eltern gegenüber, seine familiären Pflichten als Ausrede. Jesus zu einem jungen Mann gesagt hat, folge mir nach. Und er sagt, lass mich zuerst hingehen, meinen Vater begraben. Und der war noch lange nicht tot. Also wir könnten Brainstorming machen und uns würden noch viele weitere Ausreden einfallen. Ich denke, unser Fleisch ist da unendlich kreativ. Und man kann immer auch die Bibel zitieren, um irgendwas Selbstsüchtiges zu rechtfertigen. Also prüft euch. Ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. Heuchler, sagt Jesus hier, unser lieber, liebevoller Jesus. Heuchler. Ich mag das an ihm, dass er nichts vernebelt, nichts verwischt, er sagt es, wie es ist. Treffen hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Zitiert hier zweimal Jesaja. Jesus schließt diese Unterhaltung mit zwei Jesaja-Zitaten. Einmal aus Jesaja 58, einmal aus Jesaja 29. Das eine ist das äußere bla bla bla, der äußere Schein. Das andere, worum es wirklich geht, ist dein Herz. Gott sagt, ich schaue auf das Herz. Samuel, hat er zu Samuel gesagt, 1. Samuel 16. Und er schließt hier mit zwei Zitaten. Das eine weist ihren Gottesdienst, ihre religiöse Fassade zurück, wo sie Gott suchten und gefastet haben und Sacktuch und Asche angelegt haben, was war ein äußeres Zeichen für Umkehr, für Buße. Und gleichzeitig haben sie ihre Mitmenschen ausgebeutet. Und Gott sagt ihnen da, ich habe daran keinen Gefallen, an einem solchen Fasten, an äußerer Religiosität, an lauten Bekenntnissen der Hingabe. Und wie oft singen wir im Lobpreis, ich liebe dich, Herr, ich will dich ehren, ich will dir folgen, sei du der Mittelpunkt. Und er sagt, habe ich nicht viel mehr daran gefallen, die Unterdrückten freizulassen, die Hungrigen zu speisen, dich deinem Nächsten nicht zu entziehen. Das ist ein Fasten, das mir gefällt. Von Herzen, nicht nur mit den Lippen. In Jesaja 29, Vers 13 kündigt Gott weiteres Gericht an. Und er sagt, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht, das heißt Ehrfurcht vor mir, nur angelerntes Menschengebot ist. Also leere Traditionen, leere äußere Rituale, ehrfürchtiges Verhalten nach außen hin. Denkt in unserem Kontext an Gottesdienst, Lobpreis, Gebetsabend, Taufe, Abendmahl und so weiter, ohne dass das Herz wirklich dahinter steht und wirklich dabei ist. Und wisst ihr was, daran hat Gott null Interesse. Und die Lösung davon ist nicht, dass du sagst, okay, dann bleibe ich halt daheim. Ist immer noch besser als zu heucheln, ist wenigstens ehrlich. Aber die echte Lösung ist, dass du deine Einstellung änderst, wenn das der Fall ist. Dass du Buße tust, dass du umkehrst, dein Herz änderst. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das, was hier und das, was hier abgeht. Das ist das Allerwichtigste. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, heißt es dort. Also zusammenfassend, Jesus ruft uns heute zu authentischer Nachfolge auf. Nicht nur mit dem Lippen, nicht nur mit irgendeiner religiösen Fassade, sondern von Herzen. Dass du den Herrn, deinen Gott liebst, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Also lass dich nicht in irgendeine gesetzliche Beziehungsform zu Gott reinpressen. Hier Äußerlichkeiten, äußerer Schein. Du musst dir nichts verdienen. Er hat dich lieb und er hat alles getan, damit du gerettet sein kannst, damit du heil sein kannst, damit du gesegnet sein kannst von Gott. Also sei frei von diesen gesetzlichen, menschlichen Regeln, die Leute so aufstellen. Aber sei auch kein Pharisäer, sei kein Heuchler. Sei ehrlich vor Gott, vor dir selbst, vor anderen, lass die Maskeraden. Halt deine Prioritäten klar. Dein Wille, nicht mein Wille. Dein Wort, dein Herz vor meiner Tradition oder vor meinem Eigenwillen. Hinterfrag deine Traditionen. Hinterfrag deine Motivation, sodass am Ende nur mehr Jesus bleibt. Sein Herz und dein Herz, das Jesus lieb hat. Das ist wahres Christentum. Das ist wahre Geistlichkeit, das ist reine Anbetung. Es ist einfach, es ist nicht kompliziert. Es ist einfach Jesus. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, danke für dein gutes Wort. Ich schätze die Klarheit, mit der du sprichst, Herr. Und Du sagst uns selber, dein Wort ist wie ein Schwert, wie so ein Skalpell, das unser Herz schneidet, das trennt zwischen dem, was seelisch ist und geistlich, zwischen dem, was menschlich ist und was du in unserem Herzen wirkst. Und Herr, ich bitte dich, dass diese ganze Oberflächlichkeit, dass du es wegnimmst aus unserem Leben und dass du unsere Herzen wirklich tief, tief an dich bindest, dass wir dich einfach lieben. Und dass es unser Antrieb ist für alles, was wir tun. Und dann wird es gut sein. So bitte ich Jesus für uns, nimm alles, was so pharisäerhaft ist, im negativen Sinn raus aus unserem Leben. Und füll uns mit deinem Geist. Dass wir dein Herz haben. Und dass wir einfach dich lieben und andere lieben. Zu deiner Ehre allein. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott. Erfülle euch mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seinem Denken, mit seinem Herzen. Zu seiner Ehre allein.